Herzlich willkommen zum Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Mensch, in diesem Podcast würde ich gerne mal mit dir über die Lösung aller Probleme sprechen. Ja, wir haben ja hier schon häufig diskutiert, wie das eigentlich so ist mit unserem Bundeshaushalt, mit den Steuereinnahmen. Jetzt ging die Zuckersteuer rauf und runter. Aber es gibt ja eine Lösung, die viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, möglicherweise. Und das ist die Vermögensteuer. Warum führen wir die eigentlich nicht ein?
Ja, man könnte jetzt sagen, die Vermögensteuer gibt es schon, weil was viele nicht wissen, ja, die ist zwar erstmal nicht aktiv, ja, seit 1997, da gab es nämlich ein Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 22.06.1995, dass die damals geltende Vermögensteuer in der damaligen Form, ja, gegen, ja, das Grundgesetz verstößt, weil sie unterschiedliche Vermögenswerte, insbesondere Immobilien, Grundvermögen im Vergleich zu anderen Vermögensarten ungleich behandelt hat. Jetzt ist sie aber nicht komplett abgeschafft. Also es gibt auch noch ein Vermögensteuergesetz. Sie wird bloß nicht mehr erhoben. Von dem her könnte man die eigentlich relativ einfach wieder einführen, zumindest wenn man diese Bewertungsfragen klärt. Ja, also von dem her, glaube, es ist keine neu zu aktivierende Steuerart so schnell wieder aktiviert wie die Vermögensteuer. Da gibt es sogar ein Gesetz, was man als Basis nehmen kann, müsste dann das eben anpassen. Ja?
Oh, oh. Manche fangen jetzt vielleicht schon an zu zittern, ja, der Zuhörer hier. Und jetzt gibt es ja da auch verschiedene Konzepte. Die Frage ist ja dann auch, wie hoch könnte denn so eine Vermögensteuer sein? Und da gibt es zum Beispiel ein Modell von den Linken, die sagen, na gut, lass es uns doch progressiv machen. Das heißt, wir beginnen ganz sanft. Ja, gibt es ja dieses virale Reel da von Heidi Reichenick. 1 Million Euro bekommt ihr gelassen, ja, so viel dürft ihr behalten. Und dann, wenn ihr mehr als 1 Million Euro habt, gibt es die Vermögensteuer, die beginnt bei 1%. Dann steigt sie auf bis zu 5% bei 50 Millionen Euro. Und wenn du Milliardär bist, ja, dann zahlst du sogar 12%. Ja. Und das klingt natürlich jetzt alles für manche ganz gut. Es lohnt sich vielleicht, das auch weiter zu verfolgen. Also jetzt mal ganz Spaß beiseite. Ihr kennt ja meine Meinung zur Vermögensteuer. Aber wenn man sich dann mal ausrechnet, was denn da an Steuern zu erwarten wären, dann kommt man auf 147 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon verrückt, wie viel Geld das ist. Das ist ja knapp 15% des Bundeshaushaltes, ja. Also einfach mal 15% mehr, indem man so eine Vermögensteuer einführt, vermeintlich. Deswegen sollte man sich da schon mal mit auseinandersetzen, ob sich das dann doch vielleicht lohnt und man hier sich etwas entgehen lässt als Staat, wenn man diese Vermögensteuer nicht wieder aktiviert. Jetzt gibt es ja viele Wenn und Abers, ja. wo fangen wir denn da mal an? Wie würdest du dich dem Thema nähern, Fabian?
Ja, ich meine, da muss man vielleicht mal zur Einordnung. Es gibt ja verschiedenste Studien zu dem Thema. Die Linke hat ja mit einem DEW-Gutachten, was dieses Jahr veröffentlicht wurde, auch ja eine Studie gemacht zu den Fragen. Ja. Es gibt außerdem vom Steuerzahlerinstitut, ja, also vom Bund der Steuerzahler, eine Studie. Und die Fragen werden da schon unterschiedlich beantwortet. Also nimmt die Vermögensungleichheit zu. Das ist tatsächlich, wenn man jetzt die aktuellen Zahlen anschaut, tatsächlich nicht so, ja. Aber klar, da gibt es natürlich verschiedene Entwicklungen. Unter anderem sind natürlich die Immobilienpreise gestiegen, was aber eigentlich der Mittelschicht dann genutzt hat. Die Vermögensspitze kennt allerdings keiner so genau. Ja, dann wird es irgendwie modelliert von beiden Seiten und damit kommt man auch auf unterschiedliche Ergebnisse. Also wenn wir jetzt nehmen wir an, wieder eine andere Quelle, den UBS Global Wealth Report, der zeigt zumindest laut Zahlen für 2023, wenn man die mit 2008 vergleicht, er einen Rückgang des Gini-Koeffizienten, der eben diese Vermögensungleichheit misst. Der ging zurück von 0,72 auf 0,68. Ja, im Prinzip kann man dann in dem Beispiel sagen, die Ungleichheit steigt nicht, sie ist rückläufig. Wenn man natürlich auf anderer Datenbasis das wiederum darstellt, dann kann sein, dass es eben, keine Ahnung, eine Unschärfe ist und so weiter und so fort. Also je nachdem, wer diese Sachen veröffentlicht, desto unterschiedlicher sind dann die Positionen. Und wie so oft liegt dann wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte irgendwo.
Ich glaube, was sich so im Volksmund natürlich eingebrannt hat, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Das ist ja zumindest so die These, die da oft genannt wird. Das scheint ja dann so astrein gar nicht zu stimmen, ja, dass man da jetzt unbedingt diesen Trend mit einer Vermögenssteuer aufhalten muss, ja, auch wenn sie vielleicht völlig ineffizient ist oder so, kommen wir vielleicht noch zu, um das einzuordnen. Aber selbst dieses erste ja vielleicht manchmal löbliche Ziel, dass man die Ungleichheit irgendwie verhindern will und das eben nicht tut, indem man die Armen reicher macht, wäre zum Beispiel ein sinnvoller Ansatz. Aber wenn man den nicht verfolgen will und sagt, nee, wir kümmern uns nicht so sehr um die Armen, dass die reicher werden, wir kümmern uns erstmal darum, dass die Reichen ärmer werden, ja. Wenn das jetzt der Ansatz ist, gibt es ja vielleicht gar keinen Grund, weil diese Lücke gar nicht so stark auseinanderklafft.
Ja. Ja, es gibt ja ein paar europäische Nachbarn mit einer Vermögensteuer. Also Frankreich hat die wieder weitestgehend abgeschafft, gilt noch auf Immobilienvermögen. Aber diese weitestgehende Abschaffung 2018, wenn man da diesen Gini-Koeffizienten für die Vermögensungleichheit misst, blieb der praktisch davor wie danach, also nach der Abschaffung bei rund 0,7. Ja, und da gibt es auch noch eine andere DIVI-Studie von 2016, die sagen, okay, der mit Vermögensteuer oder verschiedene Vermögensteuermodelle wackelt er so von zwischen 0,04 bis 0,07%. Das ist eigentlich kaum wahrnehmbar, die Vermögensteuer. Ist also im Prinzip kein wirksames Instrument gegen die Ungleichheit. Jetzt kann man natürlich die Gegenposition einnehmen und sagen, ja gut, ist jetzt dieser Gini-Koeffizient überhaupt das richtige Maß? Ja, dass wenn man das mit dem Maß misst, dann ist es relativ klar, und dass es eben die Vermögensteuer diesen Gini kaum senkt. Die Frage ist natürlich immer, ist er das richtige Maß, ja, weil methodisch reagiert er halt insbesondere auf die Mitte der Verteilung, kaum auf die Spitze. Und natürlich die ganz oben sind, haben natürlich ein enormes Vermögen, ja, im Verhältnis zu der restlichen Gesamtbevölkerung. Ja,
Mich hat da eine Zahl überrascht. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Könnt ihr euch als Zuhörer ja auch mal fragen, wie viele Milliardäre gibt es eigentlich in Deutschland? Ja, wenn man das jetzt mal so schätzen sollte, wie viel gibt es da eigentlich? 1.000, 5.000 oder 5? Und ich weiß nicht, auf welche Zahl ihr jetzt als erstes gekommen seid. Mich hat jedenfalls überrascht, dass es so 125 bis 200 Personen nur gibt, die als Milliardär gelten. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel, ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ist ja doof, dass es nicht so viele gibt. Aber das ist natürlich die Frage, sollen jetzt diese 125 Personen da unseren Haushalt sanieren? Wahrscheinlich wird es eben nicht reichen, sondern man geht natürlich dann auch in die breite Masse der Unternehmen und Personen, um dieses hohe Steueraufkommen zu erreichen von den 147 Milliarden, was natürlich schon sehr hoch ist. Und das zeigt das natürlich hier auch schon, na, Freibetrag 1 Million Euro. Ich meine, ganz ehrlich, jeder, der irgendwie in Bayern ein Haus hat, ist ja wahrscheinlich schon, hat ja schon 1 Million Euro an Vermögen.
In München reicht auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung jedenfalls.
Ja, genau. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, den man da, glaube ich, auch ganz kritisch anmerken darf. Und da sind wir jetzt hier als Steuerpodcast auch prädestiniert, dazu etwas zu sagen, weil es gibt ja dann Anpassungen. Also stell dir vor, diese Vermögensteuer würde so kommen. Ab 1 Million Euro Vermögen 1% Steuer oder noch schlimmer für die Milliardäre 12%. Das ist ja erdrosselnd eigentlich, weil du machst ja nicht 12% Rendite mit deinem Vermögen. Das heißt, das ist ja echt eine Richtung Enteignung. Und wenn das dir jemand droht in Form von Steuergesetzen, dann passt du dich natürlich an. Und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, was man denn eigentlich machen könnte. dafür vielleicht auch für viele interessant, die jetzt zuhören und sagen, oh, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die Vermögenssteuer irgendwann kommt, um mal so zu sehen, was kann man eigentlich machen. Das fände ich spannend. Und ja, selbst der DIW, also dieses Deutsche Institut der Wirtschaft, die ja doch sehr SPD-nah sind, ne? Manche sagen ja hier, der Marcel Fratscher ist der Klackhöher der SPD, so wird er ja manchmal auch bezeichnet von anderen Podcastern. Obwohl, Fabian, du wahrscheinlich gerade viel mehr Werbung für die SPD machst auf der Website als Marcel Fratscher. Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber also insofern Vorsicht, ja, Fabian könnte auch einen Bias haben, der ist zumindest auf der SPD-Website zu finden.
Es wird es auf dem Instagram-Kanal. Ich habe tatsächlich auch mit dem Generalsekretär der SPD über die Vermögensteuer gesprochen. Ich halte, okay, aber das kann man, denke ich, offen sagen, jetzt nicht so für zielführend, insbesondere auch was Bewertungsfragen und so weiter angeht. Wenn man aus meiner Sicht irgendwie irgendwo hingehen sollte, dann vielleicht eher auf die Erbschaftssteuer. Das wird ohnehin passieren, weil Mitte Oktober ist ja die mündliche Verhandlung zur der Frage der Privilegierung von Betriebsvermögen vom Bundesverfassungsgericht. Und wenn man die Erbschaftssteuer anschaut, 60,8% plus im Vergleich jetzt zum Jahr der Messung davor. Also jetzt aktuell nach den neuesten Zahlen, relativ frisch, 21,4 Milliarden Euro Erbschaft- und Schenkungssteuern im einzigen Jahr jetzt eingenommen, unser lieber Staat. Also das ist schon über 20 Milliarden Euro. Und was ich interessant fand, alleine also Anteile an Kapitalgesellschaften, die insbesondere verschenkt worden sind, 16,8 Milliarden Euro. Ja, das ist mehr als die Erbschaftssteuer sonst als ist. Ja. Also schon ganz interessant. Ja, vielleicht haben
also
da
16 Milliarden stammen aus Kapitalgesellschaften, die verschenkt und vererbt wurden.
Ja.
Also so viel zur Unternehmensbefreiung, die
ja, genau. Vielleicht hat man aber trotzdem das noch übertragen, weil man damit rechnet, dass vielleicht kippen könnte, die Privilegierung, ja, wenn es denn eine ist, wird das Bundesverfassungsgericht zeigen. Aber da gibt es natürlich schon ein paar Geschichten im Erbschaftssteuerkontext, wie beispielsweise, das war ja auch witzig, dann hat man es in diesem Podcast auch davon, ja, da habe ich gesagt, ja gut, aber will man jetzt nicht erstmal die Erbschaftssteuer irgendwie Sachen schließen? Und dann kam er irgendwie auf diese 300-Wohnungsgrenze, hat man hier im Podcast auch schon, wenn man mehr als 300 Wohneinheiten erbt, zählt es als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, Betriebsvermögen, Privilegierungsmöglichkeiten. Wenn es hart auf hart kommt, mit Verschonungsbedarf, Prüfung, eventuell gar keine Steuer. Also es kann dann sein, mal hartes Beispiel, dass jemand mit 299 Wohnungen viel Steuern zahlt, einer mit 301 Wohnungen dann eben wenig. Und dann, es war witzig, im SPD-Podcast, dann habe ich auch so irgendwann mal gesagt, das kann man sich ja nochmal anhören, und sage, ja, aber wer hat denn das irgendwie, da gab es ja auch ein BFH-Urteil, dass diese reine 300-Einheiten-Grenze eigentlich da gar nichts aussagt, ja, so, weil theoretisch kann das ja in einem Haus sein, wenn es ein riesiger Komplex ist, und dann ist ja die Frage, ist es dann irgendwie, braucht es einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb? Aber naja, das wurde damals unter Olaf Scholz, Finanzminister, damals noch, bevor Kanzler wurde, eingeführt. Jetzt leidet Lars Klingbeil, das Finanzministerium, aber es gibt vom Bundesfinanzministerium nicht Anwendungserlass. Also der sagt im Prinzip herzu, wir haben schon das Urteil des Bundesfinanzhofs wahrgenommen. Die 300-Grenze ist jetzt nicht relevant, aber trotzdem, liebes Finanzamt, wenn jemand mit 301 Wohnungen eine Erbschaftssteuererklärung abgibt, verschont den bitte, liebe Grüße, Lars Klingbeil. Also deswegen fand ich es ganz witzig, dass man da so ein bisschen im SPD-Podcast sitzt, während das durch einen Nicht-Anwendungserlass vom Bundesfinanzministerium nicht angewendet wird, während ein SPD-Mann im Bundesfinanzministerium sitzt, habe ich dann aber auch mal angemerkt. Ja. Und wurde auch nicht rausgeschnitten. Das war witzig. Ich habe gedacht, vielleicht wird es rausgeschnitten, aber da muss man SPD auch mal wohlwollend sagen, die haben es drin gelassen. Ne?
Ja, sehr gut. Und hoffentlich bleibt nicht Anwendungserlass bestehen. Naja, wir schauen mal. Ja, aber wenn jetzt hier jemand, so ein Milliardär, ne, 12% Vermögensteuer, das käme jetzt, was soll der machen? Könnte der ins Ausland ziehen? Was würdest du sagen? Hat der dann noch die Chance?
Ja, also so einfach ins Ausland ziehen, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, geht natürlich auch nicht. Gerade mein Anteil an Kapitalgesellschaften, ich meine, die meisten Vermögenden, gut, gibt natürlich auch Erben, aber viele haben Anteile an Kapitalgesellschaften, die zumindest mal mehr als 1% betragen. Und dann wird es natürlich schon kritisch, weil dann zieht natürlich auch die Wegzugsteuer. Da kann es jetzt nicht einfach nach Dubai oder so absetzen. Ja, so einfach ist es dann nicht. Und vor allem, dann gibt es noch die schöne erweiterte beschränkte Steuerpflicht. wenn er noch wesentliche wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat, muss er die Einkünfte 10 Jahre dann weiter immer noch hier versteuern. Sicherlich haben wir auch schon alles gesprochen, gibt Stiftungen, übrigens neuer Stiftungsrekordwert jetzt gemeldet, oder andere Möglichkeiten, GmbH und KKG als Holding oder sowas. Aber jetzt einfach so wegziehen ist auch nicht so einfach. Andererseits muss man fairerweise sagen, wenn man jetzt nach Frankreich guckt, laut dem Premierminister verließen wegen der Vermögensteuer in 15 Jahren rund 10.000 Steuerpflichtige das Land. Das ist natürlich schon ein Wort. Gibt natürlich auch andere Beispiele. Die Gegenposition ist so Norwegen. Ja, da war es Vermögenssteueraufkommen, also trotz dessen, dass Leute abgewandert sind, ist da gestiegen. Ja, und liegt da jetzt aktuell bei rund 0,6% des BIPs. Und da gibt es auch eine Untersuchung, die keinen direkten Hinweis darauf findet, dass die Steuerinvestitionen, Beschäftigung und so weiter bremst. Ja, am Ende wird man halt die Sachen erst immer dann in der Rückschau wissen. Ja, so, weil man kann auch nicht immer Frankreich mit Deutschland und Deutschland mit Norwegen vergleichen. Ne?
Ja, es ist halt einer von vielen Standortfaktoren, ne? Wenn du jetzt die eine Vermögenssteuer hast, im gleichen Zuge aber beispielsweise keine laufende Steuer auf deine Kapitalerträge zahlst, so wie das in der Schweiz der Fall ist, dann ist diese Vermögenssteuer ja vielleicht auch erträglich und du nimmst sie in Kauf, ja. Und deswegen würde wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen, aus der Schweiz wegzuziehen, zumal es ja da noch weitere viele Annehmlichkeiten gibt, die es in Deutschland vielleicht so nicht mehr gibt oder nicht in diesem Umfang. Und dann ist ja auch noch die Frage, dass, da kommen wir gleich noch zu, wie bewertet man eigentlich dieses Vermögen? Ne? Gibt es standardisierte Bewertungsverfahren, die dann auch dazu führen, dass du vielleicht das Vermögen gar nicht so hoch bewertest, wie das tatsächlich verkaufbar wäre? Das ist ja eigentlich, wenn du irgendein Asset hast, was du für 1 Million verkaufen kannst, aber für die Vermögenssteuer wird es nur mit 500.000 angerechnet, dann ist die Vermögenssteuer plötzlich noch die Hälfte. Und das muss man natürlich auch noch mit berücksichtigen, diese ganzen Abschläge. Und ich würde aber schon sagen, dass der Wegzug ein probates Mittel ist und leider ja auch von immer mehr Leuten in Deutschland genutzt wird. Da gab es ja, glaube ich, auch zuletzt dieses merkwürdige Interview da von Friedrich Merz, der eben darauf angesprochen wurde, ja, wie ist es denn, wenn ich es richtig zusammenkriege, wie finden Sie das denn, dass ein Fünftel der Leute gehen wollen und der sagt halt, ja, mir doch egal, 4/5 wollen ja immer noch bleiben. Und das kann man natürlich so oder so lesen, er hat dann natürlich recht, dass man das auch so sehen kann, aber tendenziell sind ja die ein Fünftel, die über einen Wegzug nachdenken, sind ja jetzt eher die Leute, die vielleicht auch Nettozahler sind ins Gesundheitssystem, Rentensystem und so weiter, auf die man vielleicht ungern verzichtet, und das so auf die leichte Schulter zu nehmen, finde ich schon auch irgendwie fahrlässig. Aber gut, und für mich als Steuerberater ist das natürlich, habe ich die letzten Folgen immer schon mal angesprochen, also ist natürlich auch so das Stichwort Bürokratie und so. Man kann die Wegzugssteuer ja vermeiden. Es gibt ja diese oder jene Gestaltung, die dazu funktioniert, haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ich habe jetzt letztens einen Kollegen gehabt, der hat mir erzählt, er bemisst sein Honorar in Prozent an der gesparten Wegzugssteuer. Doch gedacht, Mensch, ist ja, muss ich mal überlegen, ob ich das nicht auch machen kann, hier immer mit den Stundensätzen arbeiten, ist ja eigentlich viel geiler, wenn du sagst, ich spare dir hier 20 Millionen Steuer, 3% davon ist mein Honorar, ja, so ein bisschen wie bei Private Equity oder M&A. Also, das zeigt aber schon, wie viel Verwaltungsaufwand da irgendwie auch mit einhergeht.
Ja, lass uns doch mal auf den Verwaltungsaufwand kommen, ja. Bringt die Vermögensteuer am Ende da Milliardeneinnahmen oder kostet sie vielleicht sogar Geld? Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Zahlen.
Mhm. Das ist jetzt auch die DEW-Publikation, also wie gesagt, Marcel Fratscher, SPD-nah, selbst die sehen ein, dass es zu Effekten kommt, eben dadurch, dass man sich anpasst. Wir haben jetzt den ersten Schritt schon gesagt, Wegzug, wir haben noch ein paar andere, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und man stellt auch fest, na gut, dadurch, dass ja dann wahrscheinlich in Deutschland weniger investiert wird, hast du ja weniger Einkommensteuer, die gezahlt wird. Und bei der Einkommensteuer ist es ja jetzt auch schon so, dass ich glaube, die 1% mit dem höchsten Einkommen zahlen 23% der Einkommensteuer, wenn ich jetzt das nicht durcheinander bringe. Und die 10% mit den höchsten Einkommen zahlen 52% der, der Einkommensteuer. Also, ne, das sind ja genau die Leute, die dann vielleicht auch der Vermögenssteuer unterliegen würden. Und wenn die jetzt halt sagen, ja gut, dann investiere ich halt zukünftig nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz oder baue mir vielleicht eine Stiftung auf oder, fehlt das ja dann an anderer Stelle auch wieder bei den Einkommensteuereinnahmen. Und selbst die, das DIW geht da und sagt, naja, wenn man realistisch ist, bleiben eher nur 100 Milliarden übrig. Ist immer noch viel, ne? Aber immerhin nur ein Drittel geht schon einfach dafür weg, dass die Leute sich anpassen. Und ich persönlich, wenn wir, vielleicht seht ihr das als Zuhörer genauso, wenn wir gleich die anderen Punkte angehen, denke, dass da, also bis zu 80%, habe ich in der Studie gelesen, könnten da wegfallen, weil die Leute sich anpassen und nicht so dumm sind und diese hohe Vermögenssteuer zahlen und Kapital ja auch irgendwie flexibel ist, ja. Was kann man noch machen? Wollen wir vielleicht da mal noch kurz bleiben, um das abzuschließen? Bewertung ist ja noch so ein Thema, ne? Das wäre ja auch eine Herausforderung, die man sich gesetzgeberisch dann stellen müsste, ein Bewertungsverfahren zu finden, das eben in Deutschland das ganze Vermögen gleich behandelt. Und das ist ja der Grund, warum die Vermögenssteuer jetzt zuletzt ja nicht mehr aufrechterhalten wurde, weil man eben kein Bewertungsmaßstab gefunden hat, der für alle Vermögen gleich ist und irgendwo vom Aufwand her der Ermittlung noch akzeptabel ist für diejenigen, die davon betroffen sind. Das muss man auch immer im Auge behalten, ne? Wenn du jetzt so ein nicht börsennotiertes Unternehmen hast, ja, was weiß ich denn, mein Unternehmen, keine Ahnung, wie viel das wert ist, ne? Das kann im Zweifel null sein, das können so und so viele Millionen sein, ich weiß es nicht. Also, und um das zu ermitteln, um jetzt eine Vermögenssteuer zu zahlen, müsste ich das ja bewerten lassen und frag mal den Wirtschaftsprüfer an, ne? Bewerte mal mein Unternehmen da, sagt er dir, na, unter 25.000 Euro fange ich gar nicht erst an. Und das heißt, irgendwo muss man sich dann auf Standardverfahren einstellen, dass selbst, ne, wenn man sagt, die Unternehmer sind mir völlig egal, damit es verfassungskonform ist, muss das oder eben auch umsetzbar ist überhaupt, muss es da Vereinfachung geben. Und dann kannst du natürlich auch wieder schauen, ja gut, schichte ich meine Assets vielleicht um in Dinge, die dann doch irgendwo ein Bewertungsrabatt haben, hier und da ausgenommen sind. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Mit den Familienübertragungen, das sieht man ja jetzt schon, um die 400.000 Euro Freibetrag für die Schenkung Erbschaft, die man hat an innerhalb der Familie, also von Vater an Kind oder Mutter an Kind, hast du ja 400.000 Euro Freibetrag. Also das ist jetzt ja schon ein absolutes Thema, dass man sagt, hey, ich mache eine vorweggenommene Erbfolge, ich übertrage schon mal Vermögen an meine Kinder, um mich dieser Erbschaftssteuer irgendwann zu entziehen. Und das würde ja bei einer Vermögenssteuer genauso sein, dass man von Anfang an schon schaut, dass man das Vermögen innerhalb der Familie besser verteilt, damit das Kind eben auch schon die Millionenvermögen hat und dann eben noch nicht der Vermögenssteuer unterliegt und Papa oder Mama dann eben ein bisschen weniger Vermögen haben. Also das wäre auch so eine relativ einfach zu umzusetzen Anpassungsmöglichkeit. So, dann haben wir noch, dass wir vielleicht sagen, wir machen Betriebsvermögen draus, ne, dass man sagt, ich habe jetzt eben meine Immobilien privat, dann mache ich eben bringe ich die in eine Firma ein oder schichte die um in Holdinggesellschaften. Das könnte man auch machen. Wir könnten gezielt Fremdkapital einsetzen, also uns mehr verschulden. Ja, macht ja total Sinn dann auch, wenn eine Vermögenssteuer anliegt, dass man vielleicht gewisse Assets im Ausland ohne Schulden aufbaut. Und hier in Deutschland geht man voll in die Verschuldung rein. In den USA gibt es ja immer das Stichwort buy, borrow, die. Ja, also du kaufst Assets, leist sie, kaufst davon noch mehr Assets und irgendwann stirbst du und bist halt aber auch hoch verschuldet. Das, Fabian, hier zur baden-württembergischen Sparmentalität passt das wahrscheinlich nicht so sehr, ja. Aber
da sträubt sich alles in mir, ja.
Ja, genau. Aber das wäre dann etwas, was man machen kann und ja jetzt auch schon, wenn man entsprechend hohes Vermögen hat, einem offen steht, dass man eben sagt, hey, ich habe mein Aktiendepot, ich beleihe das, aber gib mir mal einen Kredit, der äußerst günstig verzinst. Das machen ja die Family Offices und da machst du halt dann mehr von, ja. Ja, oder eben sowas wie in Kunst, NFTs, Kryptowährungen, illiquide Beteiligungen zu investieren, die halt wirklich auch sauschwer zu bewerten sind. Und natürlich die Stiftungen im Ausland, Timing und im Endeffekt ich lehne mich mal aus dem Fenster und Wette gegen die DIW-Prognose, da würden nicht nur 60% in den erwarteten Steuereinnahmen wegfallen, sondern deutlich mehr. Und das ist natürlich alles ineffizient. Das sind ja alles Dinge, die du nur machst wegen der Steuer. Ich habe letztes Mal gelesen, fand ich auch ganz lustig, niemand würde normalerweise ein Nießbrauchsrecht eingehen zu seiner Immobilie. Das macht man eigentlich nur aus Steuerspargründen, diese Und da gibt es ja tausend Dinge, die eigentlich dann nicht so markteffizient sind, wo man sagen würde, hey, eigentlich würde ich das jetzt eher so und so investieren, aber wegen der Steuer mache ich es dann doch anders. Führt ja am Ende immer zu weniger Wohlstand. Übrigens, zum Thema Wohlstand, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, da gab es ja jetzt eine Schätzung, dass wir 3 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen haben, weil die Konjunktur doch ein bisschen besser läuft als erwartet. Obwohl wir hier Niedrigwasser haben und Iran-Krise, Ölkrise und so weiter. Aber das zeigt ja auch nochmal, wenn du es einfach schaffen würdest, die Wirtschaft anzukurbeln und ein bisschen mehr, ja, einfach Wirtschaftswachstum hättest, würden ja die Steuereinnahmen ganz automatisch mitwachsen und wir bräuchten nicht über solche Steuern nachdenken. Vielleicht das nochmal am Rande erwähnen, weil ich es heute früh gelesen habe, ja. So, was denkst du denn, wie viel Prozent der Steuer müsste man denn jetzt investieren, um das Ganze auch zu erklären und beim Finanzamt zu verarbeiten und die Höhe der Vermögen zu bewerten?
Da gibt es ja ganz unterschiedliche Schätzungen. Ich glaube, die Linke, die IW-Studie ist da, glaube ich, bei 3% in etwa. Es gibt andere, die sind da bei über 30%, also die ich abartig wäre. Ja, also ich glaube, das ist auch schwer zu sagen. Ne? Also irgendwo dazwischen wird es wahrscheinlich liegen. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu bewerten. Weil heutzutage, ich denke mir halt jetzt, wenn ich jetzt mal aufs Thema Restnutzungsdauergutachten schaue. So, ich meine, ich habe den Hype ja mitgemacht, mache ihn immer noch mit. Ja? Wer ein Restnutzungsdauergutachten will, meint es durch beim Finanzamt. Ja? Geht mal auf meinen Linktree, ja? Bei Instagram. So, Werbung Ende. Aber das ist natürlich heutzutage auch eine ganz andere Information. Weil ich glaube, früher, als es die Vermögensteuer noch gab, irgendwie Anfang der 90er, da hast du dann mal irgendwie, keine Ahnung, wenn überhaupt, was weiß ich, zwischen Unternehmer oder so, hat dann jemand mal das Thema Gutachten raufgebracht. Heutzutage siehst du irgendwie 3 Reels an einem Tag zu dem Thema. Das könnte natürlich auch sein, dass aufgrund der Gutachten dann die Sachen doch geringer bewertet werden und dementsprechend die Steuer im Verhältnis dann zu dem, was es kostet, relativ gering ist. Und dann können es natürlich schon auf über 30% steigen. Aber das sind natürlich immer so hätte Fahrradkette. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt, nee, das ist maximal bei 5%, ja, weiß ich nicht. Also kann jemand in die Zukunft schauen, aber es wird wahrscheinlich auf jeden Fall mehr kosten als jetzt andere Steuerarten, wie die Umsatzsteuer, die, wenn man Wolfgang Kubicki in unserem Podcast glaubt, 2028 bei 22% sein wird.
Ja. Naja, wir haben ja bei den OECD-Staaten haben wir ja die Schweiz, Norwegen und Spanien, die noch eine Vermögensteuer haben. Und ich meine, wenn ich das mir richtig angeguckt habe, gehen die eben bei der Frage, wie bewerte ich das Vermögen, auch jetzt gar nicht so hart ran, sondern geben dann eben teilweise, beispielsweise beim Thema Immobilien, sowas, wie man das bei uns vielleicht mal unter den Einheitswerten kannte, ne? Also staatlich vorgegebene Wertgrößen, die natürlich dann irgendwie auch Wertmaßstäbe geben die vor, ja, und die sind aber teilweise dann eben so ausgestaltet, dass das, was am Ende rauskommt, bei der Höhe des Vermögens unter den Verkehrswerten liegt. Stark wohl, so habe ich es jetzt zumindest gelesen. Ich bin jetzt auch kein Experte in der Vermögenssteuer in Spanien, der Schweiz und Norwegen. Aber wie gesagt, das ist natürlich, wenn du die Bewertung möglichst einfach machst, musst du es ja auch, um es verfassungsrechtlich sinnvoll ausgestalten zu können oder durchsetzbar ausgestalten zu können, so machen, dass es im Zweifel zu niedrig ist, der Wert, der rauskommt. Wenn er zu hoch wäre, hättest du ja einen Eingriff in deine Grundrechte. Hoffen wir mal nicht, dass das Grundgesetz diesbezüglich geändert wird. Aber noch gibt es sie ja. Und das heißt, du kannst es natürlich dann relativ einfach staatlich vorgeben. Hey, Unternehmen bewerten wir immer mit dem Zweifachen des Gewinns zum Beispiel oder dem Drei-Vierfachen so. Und dann wäre natürlich der Wert, der rauskommt, relativ niedrig. Jetzt ist es ja so, dass man die Unternehmen mit dem 13,75-fachen des Gewinns bewertet. Also sehr hoch sogar, ne, mit dem vereinfachten Ertragswertverfahren. Und damit würde man ja jetzt immer veranlasst sein, so ein Gutachten zu erstellen und hätte damit sehr, sehr viel Kosten. Ja, genau. Ja, naja, gut. Also Kosten sind auch noch ein Problem und würden sicherlich das Ganze auch noch einschränken. Ich weiß nicht, Fabian, du bist ja in der Nähe von Frankreich, ne? In Frankreich gibt es ja diesbezüglich auch noch so einen Hype. Da gibt es ja so einen populären Ökonomen, den Zugmann, Gabriel Zugmann. Der da, ich glaube, der kommt aus Frankreich und der auch da starken Anklang in der Politik findet. Und der hat ja auch so eine, ist auch ein Befürworter der Vermögensteuer, der sagt, man soll eine globale Mindeststeuer von 2% des Nettovermögens ausmachen. Also sagt, das soll also festlegen. Der sagt, das soll also gleich global gelten, sodass es eben nicht die Möglichkeit gibt, irgendwo hinzuziehen, um sich dieser Vermögenssteuer zu entziehen. Und da würde ich jetzt natürlich gleich wieder sagen, da glaube ich jetzt nicht, dass die USA mitmachen. Wäre ich jetzt sehr skeptisch. Und ob wir so stark sind, dass da jeder Karibikstaat auch mitmacht und Dubai und so weiter und China, ja. Also ich glaube nicht. Im Gegenteil, die würden sich die Hände reiben und sagen, sind die doof, die Europäer, dass die so eine Steuer einführen. Da können wir ja schön diese vermögenden Leute dann anlocken. Also das wird, glaube ich, nicht funktionieren, dass das global so eine Steuer kommt. Und dann ist aber noch sein Konzept, wo man vielleicht erstmal sagen kann, okay, könnte ja, warum eigentlich nicht? Der sagt dann, wir legen die Steuer fest mit 2% des Vermögens, aber wenn die Person dann in dem Land, in dem sie wohnt, Einkommensteuer zahlt, dann rechnen wir diese Einkommensteuer an. Weil eben sein Kritikpunkt ist, dass die Ultrareichen, ja, dass die eben durch Holding-Konstrukte, so beschreibt er das zumindest in seinem Buch, eben in der Lage sind, sich einer Einkommensbesteuerung zu entziehen. Und deswegen müsste man da eben mit dieser Vermögenssteuer entgegenwirken und so für Gerechtigkeit sorgen. Ja, und da gibt es also so eine Hochrechnung, wie man, wenn man das jetzt für Deutschland machen würde. Ja, sagt er in seinem Buch 2% des Vermögens bei mehr als 100 Millionen Euro. Ne? Also der ist dann schon ein bisschen gnädiger als die Linke. Die sagt ja, man fängt bei 1 Million Euro an. Er sagt, wir fangen bei 100 Millionen Euro an, um eben wirklich dann, ne, wir haben gerade gesagt, 150 Milliardäre gibt es. Weiß nicht, wie viel mehr als 100 Millionen Euro Vermögen haben. Vielleicht 2.000, 3.000 Leute in Deutschland. Die soll es dann treffen. Und da würden dann 17 Milliarden Euro rauskommen. Und das ist natürlich schon verrückt, weil 17 Milliarden ist ja ein pipi-kleiner Betrag, ne? So gesehen. Das ist ja kaum der Rede wert. 1,7% des Haushaltes. Und aber am Ende hast du ja dasselbe Problem bei dieser Steuer von dem Zugmann, dass du dir ja erstmal überlegen musst, wie viel ist das Vermögen wert? Das musst du bewerten. Dann hast du wieder das Thema, dass diese Personen dann vielleicht geneigt sind, nicht mehr so in Deutschland zu investieren, sondern eher woanders. Und dann für so einen Peanut-Betrag, also das ist ja wirklich, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber mich überzeugt es jetzt auch noch nicht so sehr, oder? Sagst du?
Ja, also ich glaube allgemein, dass es immer so ein bisschen überschätzt wird, wie viel dann so eine Vermögensteuer reinbringen würde. Wenn wir jetzt annehmen, wir haben 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen, wie aktuell, selbst wenn es jetzt irgendwie 20 Milliarden sind, wie die Erbschaftssteuer in etwa, dann sind wir halt irgendwie ja bei 2% ja, der gesamten Steuereinnahmen. So, es ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen auch ein, ja, so ein ja, sehr emotionales Thema, ja. Man will eben nicht, dass, also ich glaube, viele denken auch, keine Ahnung, man kann auch dann irgendwie, die Vermögen haben dann irgendwie eine GmbH und haben sie dann irgendwie eine Yacht drin und das können sie dann steuerfrei vererben und so weiter und so fort. Eigentlich müsste das ja schon praktisch im lebend Alter besteuert werden, aber zumindest in Deutschland kann jetzt keine Yacht ja, einfach so steuerfrei vererben. Ja.
Wenigstens meine Jagdhütte oder mein. Die geht auch nicht, ne? Also, wir haben ja diesen Paragraphen, der sagt, alles, was rein zur Repräsentation gilt, kannst du nicht absetzen. Und wie du schon sagst, dann kannst du es zwar von deinem Geld in deiner Holding kaufen, wobei man auch da ja sagen muss, bis das Geld in der Holding ankommt, hast du ja schon mal 30% Steuern drauf gezahlt. Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und dann ist es in der Holding, hast du immer noch 70% übrig und dann kannst du jetzt damit, wie du schon sagst, eine Yacht kaufen oder ein Boot oder so, aber die Kosten dafür kannst du steuerlich nicht abziehen, weil eben es eine Vorschrift gibt, die sagt, alles, was der privaten Repräsentation dient und zum Beispiel Yacht, Fischerei, ich glaube Jagd ist noch genannt, darf eben nicht von den Kosten abgezogen werden. Also das heißt, bringt jetzt auch nicht so viel. Aber in Frankreich scheint das anders zu sein. Da habe ich gelesen, dass die eine Luxusgütersteuer von 20% für Vermögensholdings einführen. Das Also auch interessant, das gilt ab 2027, wenn du da eine Holding hast, in der mehr als 5 Millionen Euro Vermögen liegt und du in Frankreich wohnst als Eigentümer dieser Holding, dann musst du 20% auf die in dem Holdingvermögen gelegenen Luxusdinge bezahlen, wie Yachten, Sammlerfahrzeuge, Rennpferde, Schmuck. Ja, Rolex ist dann da auch weg offensichtlich. Zumindest nicht weg, aber immerhin 20% Steuer. Wertpapiere, aktive Unternehmensbeteiligung, Kunstwerke, Liquidität, Wertpapiere, Unternehmensbeteiligung, Kunstwerke sind nicht Teil der Bemessungsgrundlage. Also Kunst ist noch okay. Und wenn du Aktien hältst, auch, aber eben wenn du ein Pferd kaufst, wär's ein Problem. Es klingt, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das in Frankreich so ist, aber stehe ich auch gar nicht. Das ist ja eigentlich so das Land hier mit den ganzen Luxusmarken. Das wird ja sicherlich zum französischen BIP auch relativ viel beitragen. Lass denen doch ihre Yachten, aber gut. will man offensichtlich nicht, ja. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz von meiner Stelle. In Deutschland gab es ja da auch spannende Urteile. Können wir vielleicht auch nochmal was zu sagen. Wir haben ja gerade schon gesagt, mit Yacht und so ist in Deutschland auch schwer. Bei einem Firmenwagen, ne, wenn du jetzt so eine, gibt es ja auch viele, kann ich den Lambo von der GmbH kaufen lassen? Haben wir uns ja auch schon oft mit beschäftigt. Da ist es ja gar nicht so einfach, das durchzubekommen. Jetzt, wenn du so einen teuren Rennsportwagen zum Beispiel in deiner GmbH kaufen willst, da hätte das Finanzamt vielleicht, also in vielen Fällen ein leichtes Spiel zu sagen, nee, das erkennen wir überhaupt nicht an. Und es wird ja auch immer unterstellt, dass du das Ganze, was du da in deiner GmbH oder Holding hast, dass du das auch privat nutzt, wenn es irgendwie für eine Privatnutzung geeignet ist. Also Stichwort Firmenwagen, ne? Wenn du einen hast als Geschäftsführer und Gesellschafter, kannst du noch so oft sagen, ich nutze das gar nicht privat. Das Finanzamt wird dir immer eine private Nutzung unterstellen und die musst du halt aktiv entkräften, indem du ein Fahrtenbuch führst oder so. Bisschen anders ist das, das kann man hier noch nennen, ist ein BFH-Urteil gewesen vom 1.10.2024. Wenn man eine Ferienwohnung hat in seiner Holding, da könnte es anders aussehen. Da gab es also eine Familie, die hatte eine Ferienwohnung in Spanien, ich glaube sogar auf Mallorca. Und die hatte darin gewohnt und zu der Zeit, als sie darin gewohnt hat, hat sie auch Miete an ihre eigene GmbH gezahlt. Das ist insofern alles okay. Aber dann ist sie irgendwann ausgezogen und die Ferienwohnung stand in Anführungsstrichen leer. Und das hat dem Finanzamt nicht gefallen und hat gesagt, naja, also hör mal, das hast du ja gar nicht richtig nachgewiesen, dass die Ferienwohnung leer steht. Wir gehen trotzdem davon aus, dass du die privat genutzt hast und wollen eine fiktive Miete von dir haben, also zumindest in der Steuererklärung versteuern. Und da hat der BFH gesagt, das geht ein bisschen zu weit. Nur weil man eine Ferienwohnung hat, kann man nicht automatisch unterstellen, dass man die auch privat nutzt. Ne? Wenn eine Holding eine Ferienwohnung hat, heißt das nicht, dass der Gesellschafter sie auch privat nutzt. Da müssen schon weitere Indizien dafür vorliegen. Ist eben anders als beim Firmenwagen da. Fällt es halt doch leicht, da mal den mal schnell zu nutzen. Bei einer Ferienwohnung muss man ja erst rüberfliegen und dann den Schlüssel bekommen und so weiter. Also das ist eben dann doch ein bisschen aufwendiger.
Christian, ich würde zum Abschluss dieser Podcast-Folge mit dir mal eine Sache diskutieren. Das Vermögensteuergesetz, das gibt es ja noch. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Gesetze, die im Prinzip auch Vermögen besteuern. Wie beispielsweise die Grundsteuer oder auch Erbschaftsschenkungssteuer und so weiter und so fort. Was sagst du, wenn man so eine schnippische Frage macht, gibt es nicht längst eine Vermögensteuer in Deutschland?
Ja, sicherlich gibt es die, ja. Gerade weil diese, wie du schon sagst, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer ist ja eine Steuer, die automatisch auf das Vermögen bezieht, welches man dann eben erhält. Dann kann man vielleicht noch sagen, okay, das ist nicht einfach, ohne dass es einen besonderen Anlass gibt, wie bei einer Vermögensteuer, sondern es braucht eben noch den Anlass, dass man das geerbt oder verschenkt bekommt. Aber es ist eine Vermögensteuer so gesehen. Und ich finde aber irgendwie dann doch auch eine fairere, ne, dann wenn man jetzt schon sagen will, man will diese, man muss das politisch durchsetzen, weil irgendwie der Zeitgeist scheint ja so zu sein. Ich weiß nicht, das siehst du bestimmt unter deinen Videos, die du bei Social Media machst auch. Da war jetzt hier das Thema Zuckersteuer und Tabaksteuer. Ist ja jeder zweite Kommentar, tax the rich und bloß nicht die Reichen besteuern und so. Also es scheint ja also in den Köpfen der Menschen zu sein, dass die Reichen zu wenig Steuern zahlen. Und das ist ja einfach falsch. Also das stimmt ja nicht mit der Realität überein. Und frage ich mich, wieso sind die so gebrainwashed und glauben das? Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? Ich würde aber sagen, die Zahlen sprechen klar dafür, dass die Reichen eigentlich die Party bezahlen, ne? Indem sie, wie gesagt, 1% der Topverdiener zahlt 23% der Einkommensteuer. Also viel mehr gibt es ja da nicht zu sagen. Und nur weil jemand, also das ist ja auch immer, was der Rainer Zietelmann sagt, geh mal in welchem Land ohne reiche Leute würdest du denn gern leben? Also würdest du jetzt lieber in Nordkorea leben, lieber in Kuba? Also sag mir mal ein Land, wo es keine Milliardäre gibt, wo es dann irgendwie besser ist als hier. Also wüsste jetzt nicht, welches Land das sein soll, ja? Also immer dieses Milliardäre abschaffen, ist doch Blödsinn. Was soll das? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer gibt's. Und also insofern haben wir ja schon eine Vermögenssteuer. Und weil, wie du schon gesagt hast, was viele unterschätzen, die Grundsteuer, ja? Und das ist ja eigentlich völlig, völlig absurd noch, dass die Grundsteuer ja eigentlich dann auch die Mieter letztendlich mitbezahlen. Aber da sieht man halt auch irgendwie den Effekt, was natürlich so eine Vermögenssteuer auch nach sich ziehen würde, ne? Also bei der Grundsteuer, das ist ja die Steuer, die zahlst du auf den Grund und Boden, den du besitzt. Und wenn du selber in der Wohnung bist, zahlst du die Grundsteuer. Und wenn man einen Mieter in der Wohnung hat, der die Wohnung mietet, kannst du die Grundsteuer ja auf den Mieter umlegen. Das heißt ja, der Mieter zahlt die Grundsteuer. Aber ja, so ist es ja. Also wenn man die Grundsteuer jetzt nicht umlegen könnte auf den Mieter, was würdest du denn als Vermieter machen? Du würdest mit einer Kapitalanlage in einer Immobilie, um da irgendwie, das vergleichst du ja mit anderen Kapitalanlagen am Aktienmarkt, Anleihen und so weiter. Und um da dieselbe Rendite erzielen zu können, würdest du ja auch wieder sagen, ja gut, da muss ich halt die Miete erhöhen, um auf meine Verzinsung zu kommen, damit sich das Investment für mich lohnt. Also wenn du jetzt eine Vermögenssteuer einführst, dann am Ende steigen die Mieten, ja. Das ist ja dann der Effekt. Und bei der Grundsteuer sieht man es ja ganz gut. Und hier hat sich ja übrigens auch gezeigt, da hatten wir ja diese Reform 2025, mussten ja alle Einheiten bewertet werden. Und das ist ja bis heute noch teilweise ein Chaos. Es gibt ja immer noch Städte, die da mit den Bescheiden Probleme haben. Und also uns Steuerkanzleien hat das ziemlich mitgenommen, das Thema, ne? Also sprich Zusatzaufwand, Zusatzkosten. Das zeigt ja, wie absurd das ist, eigentlich immer alle paar Jahre das Vermögen bewerten zu müssen oder jedes Jahr bewerten zu müssen. Das ist doch sinnlos. Das ist also keine wirklich effiziente Steuer. Ich weiß nicht, Grunderwerbsteuer mit viel Fantasie gehört die Grunderwerbsteuer ja eigentlich auch, hat ja auch irgendwo einen Vermögenssteuercharakter, ne? Weil sie ja letztendlich auch eine Steuer, die dann an der Grundstückstransaktion hängt, aber im Großen und Ganzen besteuert sie das Vermögen, was da übertragen wird. Genau.
Ja, ich habe neulich mal gedacht, wie ist es eigentlich? Ich meine, das würde jetzt keiner machen, auch weil es steuerpflichtig ist. Aber wenn du jetzt so alle 2 Jahre das Grundstück mit dem Haus verkaufen würdest, wie lange wird es dauern, bis dann die Grunderwerbsteuer das kompletten Wert praktisch des Hauses aufgefressen hat? Ja?
Stimmt. Und wie lange dauert's?
Ja, habe ich auch nicht ausgerechnet. Aber es wäre vorgestern oder so, ist mir das gekommen. Ne? Können wir parallel mal in die künstliche Intelligenz eintippen. Das ist natürlich auch die Frage, wie stark steigen die Immobilienpreise? Guck mal, ich tue das jetzt mal direkt bei Claude rein, ja, hier live im Podcast. Wie lange dauert es bei einer Vermögensübertragung von Grundstücken in Baden-Württemberg, in Klammer 5% Grunderwerbsteuer, das weiß wahrscheinlich selbst, Klammer zu, wenn man alle 2 Jahre mit einem moderaten Immobilienanstieg, der für Baden-Württemberg üblich ist, das Haus verkaufen würde, dass die Grunderwerbsteuer in ihrer Höhe größer wäre wie der Wert der Immobilie. Bei einer Standardimmobilie in Baden-Württemberg. Rechne das aus.
Kommt man hier im Sei doch nicht bestört Podcast noch Prompting-Einblicke?
Prompting ist doch was für der Au. Du musst doch jetzt hier, mandantieren. Ne?
Mhm. Lange nicht über KI gesprochen, ja.
Ja, sollte man mal wieder machen. Ne? Ja, der rechnet, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht war es auch zu unklar, gepromptet, ja, müssen wir natürlich gucken, was er annimmt, auch an Vermögenssteigerungen, ja, müsste er natürlich jetzt die Zahlen ziehen und so weiter. Also rechnen auf jeden Fall ein bisschen, bisschen länger. Ja. Aber ja, ist natürlich auch ein fairer Punkt, ja, Bewässerungsgrundlage, Wert des Grundstücks und dann, ja, je nach Bundesland bis zu 6,5% hier in Baden-Württemberg. Mhm. 5% ist natürlich schon brutal. Vor allem, ja, ist natürlich auch so, also wenn du eine Immobilie kaufst, ja, so, dann ist Maklerkosten weg, dann ist Grunderwerbsteuer weg, Notar- und Grundbuchkosten ist wieder weg. Ja, so, pff, jo.
Ja, so. Nochmal, das wäre auch ein Thema für die Ungleichheit, ne? Also ist ja eigentlich schon verrückt, dass wir in Deutschland hier so viele Mieter haben, ja. Ermögliche es doch, dass man das erste, die erste Eigentumswohnung ohne Grunderwerbsteuer kaufen kann und zusätzlich schaffe eben irgendwelche Möglichkeiten statt E-Auto-Prämien und so weiter, dass man vielleicht einen Kredit vergünstigt bekommt, auch mit geringerem Einkommen, um eben ein eigenes Vermögen in Form einer eigenen Immobilie aufzubauen, um die man sich dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr kümmert als um die Mietwohnung. Das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel, meine ich, zum Beispiel die Italiener viel reicher sind als wir in Deutschland im Schnitt, weil die eben ihre eigenen Immobilien kaufen. Und das ist halt so blöd, dass da so viele sich auch vor scheuen, Eigentum in Immobilien zu erwerben, weil das natürlich ein, ja, sehr gutes Mittel sein kann, um irgendwie Vermögen aufzubauen. Und ich glaube, dann wäre das doch ein viel sinnvollerer Ansatz, jetzt vielleicht schon das Schlusswort, zu sagen, hey, wir unterstützen die Personen beim Aufbau von Vermögen, statt wir nehmen das anderen weg. Und das ist ja auch das nächste Problem, was sich da ansteht. Selbst wenn du jetzt diese 100 Milliarden oder lass es am Ende 60 realistisch sein, bei der Vermögensteuer der Linken hast du jetzt mehr im Haushalt. Ja, glaubst du denn, dass diese 60 Milliarden irgendwie sinnvoll bei irgendwelchen Bedürftigen ankommen? Das fließt doch, also bin ich mir ziemlich sicher,
in irgendwelche Quatsch,
so genau, irgendwelche Firlefanz-Projekte, so wie du es jetzt auch hast im Bundeshaushalt. Fand ich ja auch ganz geil, was der Kubicki da gesagt hat, vor 2, 3, 4 Folgen, der eben meinte, ja, wir können doch einfach mit unserer Entwicklungshilfe, reicht doch, wenn wir auf das internationalen Niveau uns bewegen. Warum müssen wir eigentlich da mehr zahlen? Oder die ganzen, ja gut, kann man jetzt 1000 Sachen aufzählen. Also ich glaube, selbst wenn du jetzt mehr Geld im Haushalt hast, dass du jetzt dieses dringliche Projekt gerade hier hast, woran sonst der Zusammenhalt der Gesellschaft zugrunde gehen würde, das gibt es ja eigentlich so nicht. Gut, dann Fabian,
ja,
hat er also ausgerechnet, oder?
Ja, 52 bis 76 Jahre. Also wenn man das Spiel früh genug anfängt, dann könnte man es erleben, dass die Grunderwerbsteuer die komplette Wertsteigerung wegfrisst in Baden-Württemberg, kommt natürlich auch stark auf die Immobilienpreisentwicklung an.
Er ist ja auch so ein bisschen, ne, die, ja, na gut, da kommst du ja, viele haben ja hier so eine Aktientransaktionssteuer auch mal gefordert und nur solche Geschichten. Am Ende ist das ja alles dasselbe Thema, ja.
Absolut, ja.
Gut, Fabian, dann, ja, spannend, Vermögensteuer, also Fazit ist wahrscheinlich, wir bleiben eher ablehnend, oder?
Ja, gut, du wirst wahrscheinlich zustimmen.
Stimmt, ja, ich will die Vermögensteuer unbedingt, bitte. Natürlich nicht. Ich freue mich, wenn meine Mandanten auch so erfolgreich werden und ich ein Teil davon sein kann als deren Steuerberater und ich muss jetzt nicht noch mehr Aufträge in Form der Vermögensteuererklärung haben.
Ja, ich glaube, dass vermutlich, also ich tippe, dass das Bundesverfassungsgericht im Oktober schon die Erbschaftssteuer in der jetzigen Form kippen wird. Betriebsvermögen, wie es auch dann immer neu ausgestaltet wird, aber ich glaube eher an, ja, eine Reformierung der Erbschaftssteuer. Ich glaube nicht, also ich sag mal so, wenn die SPD den Bundesfinanzminister stellt, schauen wir mal, wann das nächste Mal sein wird, ja, nach dieser Legislaturperiode und selbst in dieser Legislaturperiode ein SPD-geführtes Finanzministerium unter Lars Klingbeil aktuell keinerlei Anstalten macht, eine Vermögensteuer einzuführen. Es gibt ja immer die Ideen, so, aber es gibt jetzt kein annäherndes Gesetzgebungsverfahren, was die Vermögensteuer reformiert und dann wieder einführt, muss man auch klar mal sagen. Und ich glaube, ja, dass das Risiko, dass wir Zeiten an der Vermögensteuer haben, geringer ist als eine Reformierung der Erbschaftssteuer oder eine Erhöhung der Umsatzsteuer. Ja, das halte ich als realistisches Szenario.
Ja gut, warten wir mal ab. Also, vielen Dank, Fabian, für den Austausch. Bis nächste Woche. Macht's gut zusammen.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.